sagen. Toll. Falls sich jemand fragt, was haben die noch zu tuscheln gehabt? Ne? Guten Morgen, mein Name ist Heinz Spindler. Manche kennen mich und meine Frau und manche kennen uns nicht. Spielt aber auch keine Rolle, sondern schön ist, dass wir hier sein dürfen, in einem schönen Haus hier. Ist echt eine Bombensache. Also ist euch gelungen, muss ich sagen. Es ist echt wunderschön geworden, das Ding. Klasse, super Atmosphäre. Und die super Atmosphäre, die ist ja nicht nur, weil halt ein paar schöne Stühle da stehen und die Farben gut ausgewählt wurden. Ne? Also ja, eine harte Aktion in unserem Leben heutzutage. Ne? Aber ist so, sondern natürlich, es ist auch so. Die Menschen machen die Atmosphäre. Die Gemeinde Jesu und die Leute, die das zulassen, dass Christus Raum in ihrem Leben gewinnt und Raum einnimmt durch ihr Leben in diese Welt hinein. Das macht's ja aus. Und das ist ja bombig. Und wenn dann noch schöne Stühle dastehen, ist noch schöner. Ne? Klasse. Ja, die Ude und ich, wir leben in Schladming, jetzt im Augenblick am Tauernhof bei den Fackelträgern. Wir lebten vorher ein paar Jahre im Remstal und dann ein paar Jahre am Bodensee. Und da war lange Zeit Leiter-Ehepaar am Bodenseehof bei den Fackelträgern. Und dann hat man so das Gefühl gehabt, den Eindruck gehabt, was man, wie man es auch immer nennen will, ne? Dass wir nochmal weiterziehen sollen. Und dann hat sich die Chance gegeben, mit Hilfe für Brüder international nach Serbien zu gehen, als Serbien-Repräsentanten und dort zu leben, dann auch mitzuarbeiten in verschiedenen Organisationen dort, hauptsächlich eigentlich diese Organisationen geistlich und auch strukturell ein bisschen zu betreuen. Und es hieß, dass wir hauptsächlich mit ehemaligen Drogenabhängigen gearbeitet haben dort, wir arbeiten immer noch mit ihnen dort zusammen und helfen ihnen dabei, einfach eine eigene Arbeit aufzubauen in Belgrad, in der Hauptstadt von Serbien. Und daneben, und das andere Schiene, oder die andere Schiene war dann die, oder ist die Schiene, mit Roma zu arbeiten. Das heißt, Roma-Pastoren zu unterstützen, dass sie Gemeinde aufbauen können und dann einfach tatsächlich auch diese Botschaft, die wirklich ein Land verändert, ein ganzes Volk verändert, reinzutragen dann in ein Land. Und da ist es am besten, wenn man schon mit den Küken anfängt, ne? Wie ihr das vorne draufstehen habt. Da ist es, kann man nichts Besseres tun. Und klar, dass es aufgeht irgendwann, das ist nicht unsere Sache, diese Saat. Aber dass sie gesät wird, das ist unsere Sache. Und dass wir alles dazu beitragen, dass sie irgendwie mal aufgehen kann. Aber der, der natürlich das Gedeihen schenkt, das sagt die Schrift uns, das ist der lebendige Gott selbst. Er allein kann das Gedeihen schenken, wie für das kleine Menschenkind, das jetzt gerade ein Segenswort empfangen hat. Es kann nur der lebendige Gott, was die Gemeinde kann, was die Eltern können, ist, ihnen zu helfen, dass ein guter, kultivierter Boden da ist, dass die Saat gut reinfallen kann. Aber was dann draus wird, das liegt in der Hand des lebendigen Gottes und im Menschenkind, dass sein Weg dann einfach weitergehen wird. Und so sehen wir auch in Serbien, hat sich vieles Wunderschönes getan auch. Die Serben merken selbst auch, dass tatsächlich, was für uns jetzt natürlich nicht mehr so gang und gäbe ist in der Politik, aber in der serbischen Politik ist es erstaunlich. Das hört man natürlich auch nicht in den Tagesnachrichten. Das käme schlecht an in Deutschland, wenn man sowas bringt, dass der Staatspräsident, dass der die Gideons eingeladen hat, nach Serbien zu kommen und jeder offiziellen Persönlichkeit in Serbien eine Bibel zu geben. Und zwar, und da haben sie 50.000 Bibeln verteilt, die Gideons. Ich weiß gar nicht, es war vor 2 oder 3 Jahren war das gewesen. Das trug sich deswegen so zu, weil der Vucic, so heißt er, dieser Präsident, ist natürlich Russland nah. Gell? Das ist wichtig, das muss in unseren Medien kommen, weil wir sind es ja nicht. Wir machen nur unsere Geschäfte mit ihnen, aber wir sind es ja nicht. Ne? Und aber der Vucic sagte, er hat die Länder bereist, in denen die sogenannten Bibelchristen leben. Also die Protestanten und diejenigen, so augenscheinlich, die auch noch dran ein bisschen glauben an das, was da drin steht in dem dicken Buch. Und er hat gemerkt, diese Länder sind verändert. Die haben Werte, die haben Strukturen gelegt, dass Wirtschaft auch blühen kann in den Ländern. Und er hat ein bisschen drüber nachgedacht. Ob er jetzt selber das glaubt, weiß ich nicht. Weiß auch keiner, muss ich auch nicht wissen. Aber was es ihn, zu was es ihn gebracht hat, ist, es hat ihn motiviert dazu, die Gideons einzuladen. Und das muss man sich jetzt mal in Deutschland vorstellen, dass die im Bundestag eingeladen werden und jeden dort eine Bibel überreichen. dass jeder mal wieder weiß, um was es eigentlich geht, ne, vor Gott und den Menschen. Das wäre mal günstig, wäre auch nicht verkehrt. Aber das muss man sich so vorstellen. Und es geschieht in diesem Land. Und es geschieht in diesem Land, dass der Nik Vujicic, für manche ein Begriff, er wurde ohne Arme und ohne Beine geboren, in Australien aufgewachsen, in Nik Vujicic, kam zum Glauben an Jesus und ist weltweit, wurde verkauft als Motivationssprecher, aber eigentlich erzählt er von seinem Leben mit Jesus, kommt auch wieder schlecht an in den Medien, ne? Nennen wir ihn Motivationsredner. Und der Nik Vujicic wurde eingeladen, nach Serbien zu kommen, weil er serbischer Abstammung ist, spricht kein Wort Serbisch mehr. Und manche wollten ihn dort nicht haben, weil manche auch sagten, das ist kein Mann, der hat keine Arme, keine Beine, mit denen kannst du keinen Staat machen in diesem Staat. Und dann ist er trotzdem eingeladen worden von der Studentenmission damals. Und es ist so weit gekommen, dass der Nik Vujicic regelmäßig jetzt nach Serbien reist und regelmäßig im serbischen Parlament spricht. Und regelmäßig dann auch für die Parlamentarier und für den Präsidenten dort betet. Nicht so American Style, ne? Sondern ganz klar. Also das passiert in diesem Land. Das möchte ich auch mal so sagen, weil das hört man nicht, ne? Da ist immer nur das Schlechte und so, das Negative und es wird auch wieder nichts bei denen und so. Das wird vielleicht nie so wie bei uns, aber es wird was. Weiß ich, Gottes Wort immer Raum bahnt, immer. Und immer, wenn sich Menschen dann letztendlich drauf verlassen auf diese Verheißungen, dann wird Segen getragen in diese Welt. Und da durfte man ein bisschen dran teilhaben, eine längere Zeit. Nach 4 Jahren ist unser Vertrag ausgelaufen mit Hilfe für Brüder. Wir wollten eigentlich im Land bleiben, aber haben es erlebt, was Paulus erlebt hat. Er wollte gern, aber der Geist Gottes hat es ihm irgendwie verhindert. Das ist manchmal ganz komisch. Man kann es gar nicht mal sagen, warum. Das ist einfach so, wie es ist. Und in der Phase haben wir dann gebetet und gesagt, es wäre eigentlich auch schön, also wenn wir da nicht bleiben können, wenn wir irgendwie in ein Team zurückgehen könnten wieder, wie wir es am Bodenseehof hatten. Und dann hat uns out of the blue, wie man so sagt in Neuschwäbisch, einfach der Tauernhof angeschrieben. Und die schrieben, die haben gehört von uns und die fragen, ob wir gern kommen würden ins Team, so ein bisschen die geistliche Betreuung vom gesamten Team mit zu übernehmen. Ich bin nicht der Direktor, sondern ich arbeite mit dem Direktor dort zusammen. Und die Studenten zu betreuen, die da sind, natürlich im Winter dann verschiedene und im Sommer verschiedene Freizeiten mit zu betreuen. So machen wir Dinge, die wir nie gedacht hätten, dass wir die auch nochmal machen. Ne? Aber Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen. Die alten Pläne zählen nicht mehr. Das ist tatsächlich so. Es ist nicht immer kuschelig, das Folgen Jesus. Das ist tatsächlich so, wir wünschen uns auch manchmal, wir haben jetzt 4 Enkelkinder, 2 davon leben in Stuttgart, 2 davon leben am Bodensee unten und da wünschen wir uns auch manchmal natürlich näher dran zu sein und da merkt man auch, aber Leben mit Jesus hat Folgen und er weiß schon, das müssen wir uns auch immer wieder sagen, er weiß es schon, was gut ist, was richtig ist und er weiß es richtig zu lenken. Von dem Gott leben wir auch. Er ist ein guter Hirte, ein guter Hirte. Und wenn wir ihm glauben dürfen, er führt uns schon richtig. Sieht nicht immer ein bisschen so aus, nachdem wir denken, was richtig wäre. Nicht immer, manchmal sieht es so aus, aber nicht immer. Aber er führt uns. Und darum geht es ja heute Morgen auch ein bisschen eigentlich in diesen Text aus dem Galaterbrief, den wir haben. Und ich möchte uns diesen Text vorlesen, diesen Predigttext. Ich gehe davon aus, dass ihr durch den Galaterbrief schon gegangen seid. Ne? Ich habe gar nicht mehr nachgefragt, aber ich ging davon aus. Von daher heute Morgen Galaterbrief Kapitel 3, ab Vers 15 bis zum Schluss dieses Kapitels. Apostel Paulus schreibt, und nehmen wir es einfach so, wenn wir immer sagen, Apostel Paulus schreibt, dass der Apostel Paulus wirklich gewirkt durch den Geist Gottes geschrieben hat. Und dass das dann auch Wert hat für alle Zeiten, für die Gemeinde Jesu. Durch alle Kulturkreise hindurch, durch alle Zeitkreise hindurch hat dieses Wort Bestand. Und er schrieb damals, gewirkt durch den Geist Gottes, hinein in diese Gemeinden in Kleinasien, viele davon natürlich Heiden, wie wir Heiden, wir sind ja auch keine Christen, sondern wir sind Heiden. Wir sind Jesusgläubige Heiden. Das ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man sich das mal wieder vor Augen hält, ne? Sonst denken wir immer, oh, wir sind alle so Christen und so. Warum sind denn die Christen ganz anders als die Christen? Ganz einfach, weil es kein christliches Land gibt. Es gibt nur Heidenländer. Und aus den Heiden heraus hat Christus Menschen berufen, ihm nachzufolgen. Und so ist auch Deutschland ein heidnisches Land. Und wir sehen das, das wird nicht erst noch heidnisch, sondern es ist, war schon immer heidnisch. Wir haben immer nur gedacht, durch dieses Verchristlichte in Deutschland, dass das irgendwie ein christliches Land wäre, aber es gibt es nämlich nicht. Das hat man so gedacht. Aber man wird einfach nur deutlich, nee, das gibt's gar nicht. Aber in diesen Ländern gibt's Christen, Menschen, Jesus-Menschen. Ich nenne es mal immer gern so, wie es Winrich Schäffbuch nennt, Jesus-Leute. Es gefällt mir, wenn er das so rausbrummt. Jesus-Leute. Das finde ich schön. So ein bisschen einen Unterschied zu machen zwischen Christen und Jesus-Leuten. Menschen, die Jesus nachfolgen. Und diesen Menschen schrieb der Paulus, die herausgerufen wurden aus ihren heidnischen Denken und dann, wie ihr das ja auch durch diese, bestimmt durch die verschiedenen Predigten dann auch mitbekommen habt, und wenn man den Galaterbrief selber liest, das offensichtlich wird, wieder versucht wurden, wieder reingezogen zu werden in dieses alte Denken, dass Christus alleine nicht reicht. Immer wieder in diese Sicherheit hinein. Christus und. Und wir müssen aufpassen, wenn wir das so denken, wisst ihr, der Heiko Grimmer, das hat mir auch mal gut gefallen, ne? Der Heiko Grimmer hat mal gesagt, wir sagen immer über die anderen, ne? Jesus und. Und er hat dann mal so gesagt, und wir sagen Jesus und der Martin Luther. Also, das fand ich auch schön, so, dass man mal nachdenkt, welchen Glauben vertrete ich eigentlich wirklich, wisst ihr? Also, was vertrete ich wirklich? Und für Paulus wurde es wichtig, schon von Anfang an war das schon immer die Herausforderung, Jesus und. Weil der Mensch immer auf Nummer sicher gehen möchte. Immer auf Nummer sicher. Und das ist auch ein bisschen ein Ausdruck von dem, dass Menschen ihre Sicherheit nicht alleine in Christus haben. Dann muss ich noch ein bisschen anders auf Nummer sicher gehen. Wir reden gerne über die Juden und machen dann diese Bilder, was sie um die Tora herum noch einmal Gesetze. Und da muss man selbst aufpassen, dass man in seinem eigenen Leben sich nicht wiederfindet. Und lieber nochmal ein Gesetz außenrum. Im Zweifelsfalle lieber noch eins. Und noch eins obendrauf. So dass man Jesus gar nicht mehr richtig blickt, nicht mehr sieht, um was es geht. Und da ging es dem Paulus eben drum. Von Anfang an schon. Es wurde ihm wichtig. Brüder, Neues Leben Übersetzung steht, glaube ich, Brüder und Schwestern. Aber ich habe halt jetzt nicht die Neues Leben Übersetzung. Keine Panik, Schwestern, bleibt da. Ne? Ihr versteht es. Ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Das aber, sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament, wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe durch Gesetz käme, wenn es so wäre, so käme es nicht mehr durch Verheißung dem Abraham, aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Wozu nun das Gesetz? Und das finde ich sehr wichtig. Weil das ist die Frage, die allermeisten auch manchmal bewegt. Wozu dann eigentlich das Gesetz? Wozu? Warum kam das eigentlich? Und Paulus erklärt es. Und er musste es ja wissen, weil er war so nah dran, er hat das Gesetz gelernt, von Kindesbeinen an. Und er erklärt uns, warum das Gesetz kam. Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt, und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Er spricht in die Hand eines Mittlers, damals dem Volk Israel gegenüber, den Juden, dem Mose. Ihm ist es erstmal damals übermittelt worden. Warum kam das Gesetz in dieses Volk? Um der Übertretungen willen. Weil ihnen dieser Abrahams Glaube nicht gereicht hat. Deswegen. Sehr interessant. Wird man gar nicht mal so drauf kommen, wenn man jetzt das zweite Buch Mose, das dritte Buch Mose liest. Es wird gar nicht mal so explizit immer erklärt. Aber der Paulus erklärt es hier explizit. Warum kam das Gesetz? Also das jüdische Gesetz. Es kam aus Unglauben. Und das ist ein guter Begriff eigentlich für ein Leben, das Jesus nicht vertraut. Es muss sich wieder Gesetze aufbauen. Eigene Lebensgesetze. Eigene Glaubensgesetze. Eigene Glaubensregeln. Und wisst ihr, Glaubensregeln sind nicht schlecht als solches. Ne? Aber nur, um das zu verdeutlichen, mein alter Pfarrer, geistlicher Vater, Gerhard Hägel, hieß er, der sitzt schon beim Herrn Jesus, der hat mir mal gesagt, schau mal Heinz, bitte jetzt nicht verkehrt verstehen, aber stille Zeit, wie wir sie heute kennen, das haben erst die Methodisten eingeführt. Das gab es vorher gar nicht. So eine Regelmäßigkeit, wie man das kennt, das haben erst die Methodisten gebracht. Die haben methodisch die Bibel gelesen. Und das hat er eigentlich, das hat er nur deswegen gesagt, nicht weil er sagt, lest nicht die Bibel täglich, das meinte er nicht damit. Aber wenn man weiß, dass man es fast sträflich tut, ne? Und wenn ich es gelesen habe, und dann wundere ich mich, dass heute wieder was passiert ist, und kein Wunder, dass ich bei Rot über die Ampel gefahren bin, ich habe heute Morgen die Bibel nicht gelesen. Ne? Kleine Sünden bestraft der Herr sofort. Also in dem zu leben, zum Beispiel, ja. Das bedeutet, das bringt dieses Nichtvertrauen, dieses Misstrauen letztendlich gegenüber der Gnade Gottes mit sich. Es reicht nicht. Aus der Gnade Gottes heraus zu leben ist, dass ich Freude habe am ethischen und moralischen Gesetz Gottes. Dass ich habe Freude dran. Nicht sklavisch, ich habe Freude dran, weil ich merke, das ist gut, das ist eine Bombensache, dass es in mein Leben kam. Und Paulus geht da weiter natürlich, ein Mittler aber ist nicht, ich nehme mal dieses eingerahmte Wort raus, ist nicht von einem, also ich brauche einen Mittler für zwei, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes, da ist das ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter der Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also eigentlich sagte er, das Gesetz als solches war nicht schlecht für uns. Das Gesetz bringt auch Bewahrung mit sich. Aber das Gesetz muss geöffnet werden praktisch. Es ist wie so eine Schatztruhe, wenn man so will. Das muss wirklich geöffnet werden. Und es wird durch den Glauben geöffnet. Und plötzlich wird es deutlich, darum geht es ja. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Es geht nicht bloß irgendwie durch diese Welt sicher hindurchzukommen und nur keinen Fehler zu machen. Und irgendwie vielleicht eventuell im Himmel anzukommen, sondern es geht darum, wow, das zeichnet mir ja alles das auf, diese Herrlichkeit Gottes, diese Schönheit, die Reinheit und letztendlich die in Jesus Christus ihre Erfüllung findet. Pah, das war's. Aha, darum geht's. Das ist, was der Paulus hier zum Ausdruck bringt. Ein bisschen natürlich salopp erklärt jetzt gerade, ne? Aber man kann sich so vorstellen. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin. Wenn Christus unser Meister wird, dann ist uns das Gesetz Lehrmeister geworden, weil durch Christus verstehen wir das Gesetz. Durch Christus dürfen wir verstehen, um was es da eigentlich ginge dann auch, oder ging in den ganzen Opferriten, in den Reinigungsriten. Durch Christus dürfen wir es verstehen. Auf Christus hin hat das Gesetz gezeigt. Und Christus ist praktisch so, wenn man durch einen engen Kanal fährt, ist dann wird hin plötzlich, kommt das Licht. Ah, da geht's hin, genau da geht's hin, da soll's hingehen. Da führt mich das hin. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Durch den Glauben, wichtig nochmal, auch für die kleine Filia, ne? Finde ich schön, dass ihr das auch so ausgedrückt habt. Durch den Glauben. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, erstmal durch den Geist Gottes, getauft in den Leib Jesu hinein, ein Mensch, der zu diesem Leib wirklich gehört, lebendig gemacht durch den Geist Gottes. Und was damals, wie heute in vielen Gemeinden, gang und gäbe war, dass dann eben diejenigen, die das bezeugt hatten, auch dann die Wassertaufe empfingen. So war es halt. Und es war sogar in der Ostkirche so. Findet man in allen alten Kirchen im Osten, findet man nur große Baptisterien, in die man hineingelaufen ist. Sehr interessant. In der Ostkirche. Da ist weder Jude, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt den Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle eine in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Man kann drüber schreiben, denkt mal nach. Alfred Herrhausen, es war ein großer Mann der deutschen Bankengeschichte, der wurde durch die RAF getötet. Alfred Herrhausen sagte einst mal, es hat mich bewegt, dieser Satz, die größten Fehler entstehen dadurch, dass man Dinge nicht zu Ende denkt. Und da haben wir die jüngste Geschichte Deutschlands, Automobilbranche und, ne? Egal. Aber unser eigenes Leben, ihr Lieben, entstehen die größten Fehler, dass man Dinge nicht zu Ende denkt. Man beginnt irgendwo im Leben, im Glaubensleben, und ich denke es nicht bis zu Ende. Und das ist eigentlich, was der Paulus den Leuten auch mitgibt. Denk es zu Ende. Du kannst doch nicht sagen, im Glauben begonnen und im Gesetz beendet. Besser wäre es, wenn du sagst, okay, ich habe im Gesetz begonnen, weil ich es nicht besser wusste, aber im Glauben bin ich vollendet. Vollendet. Und zwar durch Jesus Christus. Das bedeutet, mir ist aufgegangen durch den Glauben an Jesus Christus, wozu das Gesetz eigentlich wirklich da ist. Und das Gesetz ist nicht schlecht. Preis Gott, dass es Gesetze gibt in dieser Welt. Boah, wenn wir wirklich so leben würden, wie wir alle gerne leben wollten, eigentlich alle gerne leben wollten, frei. Da wird es aussehen auf dem Planeten. Weil ja jeder nur ein guter Mensch ist und jeder will ja nur das Beste für sich selbst. Da wird es aussehen. Sind wir froh, dass es noch eine geregelte Art gibt in dieser Welt, die auch von Gott kommt, obwohl die Leute, die das machen, oft gar nicht an diesen Gott glauben. Aber da ist noch Regel drin in dieser verrückten Welt, die immer verrückter wird. Aber so auch in unserem Leben als lebendige Christen. Und mir gefällt es gut, zu Ende zu denken. Denk doch mal nach. Das heißt, lass dir den Segen Abrahams nicht rauben. Das möchte der Paulus zum Ausdruck bringen. Lass dir den nicht rauben, den Segen Abrahams. Und nochmal, er spricht hier zu Menschen, denen war das klar. Die waren so getroffen vom Geist Gottes, so bewegt vom Geist Gottes. Die wurden frei von Dingen, wie jetzt ein Mann, den wir am Tauernhof hatten, der nahm über 20 Jahre, nahm der Crystal Meth, und das macht die Birne wirklich kaputt. Das ist diese chemische Droge, das ist ein verrücktes Zeug. Das macht einen Menschen sofort abhängig, wenn er es nimmt. Und zerstört die Persönlichkeit. Und dieser Mann, der war bei uns als Steineleger mit seinem Chef, der ist ein Christ, der hat ihn mitgenommen, war am Tauernhof und die ersten Tage hat er immer nur geguckt und so, was sind das für eine Sekte hier bei euch, ganz komische Typen und die jungen Leute haben die Bibel unterm Arm, die schauen immer so, ne? Und fragte ich ihn, welche Religion gehörst denn du an? Ich bin römisch-katholisch, sagte ich, und du bist bestimmt ein Richtiger, oder? Gehst nie zur Kirche, glaubst nichts, stimmt, woher weißt du denn das, ne? Aber hauptsächlich, ich kann sagen, das andere ist eine Sekte. Das ist wichtig. Wie auch immer. am Ende der Woche, wir hatten immer ein bisschen geredet miteinander, hatten noch zum Grillen gehabt bei uns. Und dann sprach man über das Leben. Er sagte, ich gehe jetzt 6 Monate ins Knast. Da habe ich das abgesessen oder halt Therapie, aber es bringt dir bei mir sowieso nichts mehr. Und dann hat es Gott so geführt über viele verschiedene Wege, ne, dass es was gebracht hat. Und jetzt rief er mich an am Samstag und sagte, du Heinz, ich habe wirklich nichts eingeworfen, sagte, seit ich bei euch am Tauernhof war, habe ich nichts mehr genommen, nichts mehr. Und ich habe jetzt nochmal eine Predigt, hat er geschenkt bekommen von Wilhelm Busch auf CD. Und hört diese Predigt, der ist schon über 40 Jahre alt, der Mann, hört diese Predigt und sagt, und ob du es glaubst oder nicht, plötzlich erscheint mir Jesus und er hängt am Kreuz. Und er ließ seinen Kopf so hängen, sagte er, dieser Jesus, und ich habe das erste Mal im meinem Leben, fühlte ich mich traurig über meine Schuld. Das erste Mal habe ich begriffen, dass ich ein schuldiger Mensch bin. Und dann plötzlich frage ich Jesus, Jesus, warum hast du das alles gemacht, diese ganzen Schmerzen für mich, schmutzigen Menschen? Und dann sagte Heinz, dann hat Jesus seinen Kopf gehoben, hat mich angeschaut und sagt, aus Liebe. Das war's. Aus Liebe. Und seitdem brennt er für Jesus. Und aus einem Mann, der sagte, es gibt keine Hoffnung, ist alles hoffnungslos, hoffnungslos, ist einer geworden, der den Samen Abrahams angehört. Jemand, der nicht mehr auf sich selbst schaut, der sich nicht vergleicht. Jemand, der zum Segen geworden ist, weil Abraham dieses Segensgeber wurde durch Christus dann letztendlich auch. Und das bringt Paulus hier zum Ausdruck. Letztendlich, durch diesen Segen Abrahams, wenn der wirklich ins Leben kommt von einem Menschen, gibt es keine hoffnungslosen Fälle vor Gott. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Und er sagt, lass dir diesen Segen nicht rauben. Lass ihn dir nicht madig machen. Lass ihn dir nicht entgehen, diesen Segen. Lebe in dem. Leute, lebt in dem. Und er macht es deutlich. Er sagt eigentlich, was ist dieser Segen? Wie äußert sich dieser echte Segen auch wirklich? Und was habe ich davon? Und dafür muss man natürlich das Leben von Abraham betrachten. Das machen wir heute nicht. Ne? Wir gehen nicht zu tief rein, weil wir haben immer keine Zeit als Christen. Aber wenn man reinschaut, da kurz in Römerbrief, da wird es deutlich. Und ohne das versteht man das auch nicht. Und im Römerbrief, Kapitel 4, erklärt der Apostel Paulus das auch. Und er macht es deutlich, um was es da geht. Und er sagt, ab Vers 3, denn was sagt die Schrift? Also eigentlich, was ist dieser Glauben? Dieser Glaube, der diesen Segen bringt, oder dieser Segen, der den Glauben bringt? Wie sieht es aus? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham aber glaubte Gott. Wie sah das aus? Erstes Buch Mose, Kapitel 15. So sah das aus. Spannend. Spannend. Und es bewegt mich immer wieder. Und wenn ich sage spannend, dann meine ich das wirklich, weil mich das immer wieder bewegt, wenn ich darüber nachdenke. Wie kam das? Erste Buch Mose 15, nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, o Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos bin und dahin gehen werde und der Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Um das geht's. Du hast versprochen, damals. Und das war die Situation von Abraham. Und was ist draus geworden? Aber das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird. Der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähl die Sterne, Nicht hör dein Horoskop an, sondern zähl die Sterne. Wenn du sie zählen kannst. Und dann beginn mal zu zählen. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und jetzt kommt das Interessante. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Dieses Wort Gerechtigkeit in der Bibel ist ein Beziehungswort. Durch diesen Glauben entstand eine tiefe Beziehung zwischen Abraham und dem lebendigen Gott. Es war nicht bloß einfach nur der Gott, dem ich einen Altar baue, der immer so auf Distanz lebt zu mir, sondern durch diese Gerechtigkeit kommt diese tiefe Beziehung. Im Neuen Testament heißt, dass wir durch das Blut Jesu gerecht gesprochen sind. Jeder, der an Christus glaubt, ist gerecht gesprochen. Der hat diese Beziehung mit diesem Gott, der zu Abraham sagt, schau rauf und zähl die Sterne. Da entsteht eine tiefe Beziehung und das hat den Abraham weitergeführt bis zu diesem Punkt dann, dass er sagen konnte, als Gott sprach, nimm deinen Sohn in Isaak und opfere ihn, dass er sagen konnte, dann mache ich das. Deswegen, wisst ihr, das war nicht nur religiöse Hörigkeit, das war aus einer tiefen Beziehung heraus und diese tiefe Beziehung hat ihm gesagt, den Abraham, wenn mein Gott es spricht, dann tue ich das, weil irgendwas wird geschehen, so habe ich ihn kennengelernt. So habe ich ihn kennengelernt. Und das ist letztendlich das, auf das der Paulus eingeht im Neuen Testament. So habt ihr doch den lebendigen Gott kennengelernt in Christus. So doch. Dass er euch wirklich errettet hat von eurer Schuld, von eurem Misstrauen gegenüber diesem einen wahren Gott, weil der Mensch grundsätzlich mit dem Misstrauen gegenüber Gott geboren wurde. So habt ihr auch ihn doch kennengelernt, Leute. In Christus. Schau doch mal, dann lasst euch doch nicht wieder zurückführen. Lasst doch nicht zu. Und auf das geht er ein. Und deswegen sagt er auch im Römerbrief weiter, wer Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Und so sind manche geplagt, ihr Lieben. Geplagt, ich nehme jetzt nur dieses kleine Wort, stille Zeit. Das plagt manche Menschen bis zum geht nicht mehr. Ich schaffe meine stille Zeit nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal so, ja. Ich mache gerne stille Zeit. Keine Panik. Ich lese wirklich noch die Bibel. Aber ich stelle das manchmal fest, gestern habe ich mit einer Person Seelsorge gehabt, die war so geplagt, weil sie eine junge Mutter weiß nicht, wo hinten und vorne ist und kommt nicht zum Bibellesen. Ne? Und jetzt, ach, das ist eine Katastrophe. Also wie kann Gott Freude haben an meinem Leben, wenn ich ihm keine Freude bereite? Und dann fragte ich, warum sie ihm keine Freude bereitet. Ja, weil ich keine Bibel lese. Habe ich gefragt, erziehen Sie Ihr Kind? Also nach den Maßstäben vom Evangelium. Doch, da gebe ich mir große Mühe. Ne? Und ich will auch so eine Frau sein, die eine Jesusfrau ist und so. Aha, und sie bereiten Gott also keine Freude. Ja, weil ich komme so selten zum Bibellesen. Ich würde ihnen dann noch mehr Freude bereiten. Ah, da wäre die Frage, wer hat es dieser Frau jemals im Kopf gesät? Das ist eigentlich, um was es geht. Jesus und. Und wenn ich Jesus habe, dann gehe ich eben mal durch Lebenslagen hindurch, in denen kann ich manches nicht, was ich gerne wollte oder sollte sogar. Gar nicht mal von Gott her, sondern von meiner Tradition, von meiner Kultur her. Aber wenn ich doch Jesus habe und ich weiß, ich liebe ihn und ich weiß, er liebt mich und ich weiß, ich gehe nicht irgendwelche komischen Wege. Und da kamen diese Judaisten und haben das wieder reingesät in diese Unsicherheit. Und der Mensch, wenn er was tun kann, macht es gern. Ist es nicht so, ihr Lieben? Wenn er was tun kann, dann macht das auch gern. Da habe ich auch noch was dazu beigetragen. Ich habe jemanden zum Glauben geführt. Ich ertappe mich oft dabei. Das ist komisch. Ich freue mich manchmal so gar nicht dran, wenn jemand woanders zum Glauben kommt. Das ist wirklich so. Habe ich schon ertappt. Habe mich schon voll ertappt dabei. Weil das ist doch meine Trophäe. Um das geht es doch gar nicht. Dass du in Jesus leben darfst. Und der Paulus, der macht es noch ein bisschen klarer, wie das aussieht in Römer 4, Kapitel Vers 17. Und da sagt er, was Gott Abraham gesagt hat, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war. Und das war dieser Glaube. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage. Gemäß der Zusage. Wenn ich die Zusage Gottes habe in meinem Leben, du bist mein geliebtes Kind. Wenn ich die Zusage Gottes habe in meinem Leben durch Christus, du bist versöhnt mit dem lebendigen Gott durch das Blut Jesu, dann habe ich eine tiefe Zusage. Gemäß dieser Zusage lebe ich in dieser Welt. So soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen eigenen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den der erstorbenen Mutterleib des Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Also nicht die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten standen im Zentrum von Abraham. Das war bestimmt auch ein Prozess in seinem Leben, in dem er Gott die Ehre gab. Und das ist ein guter Prozess in unserem Leben, wenn wir jeden Tag Gott die Ehre geben und sagen, du aber Jesus sagst. Ja, mein Herz sagt das. Ja, die Möglichkeiten sagen dies. Meine Gefühle sagen das. Meine Sündhaftigkeit sagt mir. Mein Versagen sagt mir jeden Tag, du aber Jesus sagst. Du aber, Jesus. Du. Du. Und das bedeutet, Gott die Ehre geben, ihr Lieben, dass wir Menschen sind in dieser Gesellschaft, Jesus aber sagt. Jesus aber sagt. Das hat ganz praktische Auswirkungen in meinem eigenen Eheleben. Jesus aber sagt. Wie viele lassen sich heute einfach scheiden? Und ich schmeiße es nicht einfach so in die Menge. Auch unter lieben Christen, weil mein Herz mir was sagt. Aber Menschen zu sein, die sagen, ja, mein Herz sagt mir das, meine Gefühle sagen mir das, aber Jesus sagt, Jesus sagt, Jesus. Und er sagt mir was ganz was anderes, dass ich ganz andere Wege gehen darf. Wie viele junge Menschen treffen Kompromissentscheidungen im Leben und viele sitzen heute hier und ihr wisst, was das bedeutet, in dieser Gesellschaft zu leben. Und an diesem Punkt dann zu sein, aber du, Jesus, sagst. Du, Jesus, sagst. Dass du uns durchbringst. Du wirst uns irgendwie durchbringen. Ich weiß nicht wie, aber du wirst. Das ist, was dann in Abraham ausgezeichnet hat. Du wirst es machen. Auf dich verlasse ich mich. Also das ist dieser Glaube. Und der Glaube, der äußert sich in diesem tiefen Vertrauen. Was habe ich davon, von diesem tiefen Vertrauen? Und der Paulus erklärt es, im Galaterbrief, wir wollen ja auch immer ein bisschen wissen, was habe ich denn davon, ne? Und er sagt, in diesem Galaterbrief spricht er eben von diesem großen Erbe, das auf uns kommt. Das haben wir in Jesus, das Erbe beim lebendigen Gott. Kinder des lebendigen Gottes sein zu dürfen, das, was mir niemand mehr wegnimmt. Wie äußert sich dieser Glaube nochmal vielleicht ganz deutlich auch der Schächer am Kreuz neben Jesus? Jesus, heute, wenn du in dein Reich einkehrst, denk an mich, denk an mich. Ich kann nichts mehr machen, ich kann auch nichts mehr gut machen, ich kann auch nichts mehr schlecht machen. Ich hänge hier am Kreuz neben dir. Also ich könnte schon noch schlechter machen, wenn ich so jetzt wie mein Kumpel auch noch über dich herziehe. Aber am Kreuz erkenne ich wenigstens jetzt mal meine Situation. Das Gesetz zeigt mir meine Situation. Und das Gesetz zeigt mir keinen Weg raus, kein Ausweg. Aber da, du bist der Weg, Jesus. Denke an mich, denk an mich. Denk an mich in meiner Situation, in der ich gerade unterwegs bin, Jesus. Schau mich an. Hör, ich vertraue auf dich. Du bist, der mich durchträgt. Und es prägt das Leben auch. Der Schächer hatte da keine Möglichkeiten mehr dafür, aber es hat ihn geprägt. Und es prägt uns bis heute, wenn wir diese Botschaft hören vom Schächer am Kreuz. Und letztendlich ist immer dieses letzte Geheimnis, das volle Vertrauen auf den lebendigen Gott. Das letzte Geheimnis, denn also hat Gott die Welt geliebt. Die kleine Philia, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, auf das, auch wenn die kleine Philia eines Tages mal an ihn glaubt, sie ewiges Leben hat und nicht verloren gehen wird. Das ist das Geheimnis in sich selbst. Und es wird gewirkt durch den Geist Gottes. Und deswegen lasst euch nicht zurückziehen. Lasst zu, dass das Gesetz Gottes in Christus erfüllt, in eurem Leben Raum gewinnt und sich ausbreitet. Seine ethischen und moralischen Maßstäbe. Seine ethischen und moralischen Maßstäbe. Das reicht schon mal. Und er hat es nämlich auch erfüllt. Und zum Schluss hier ist es ja dann, das Gesetz zwingt dich. Jesus aber lebt dich, sagt der Apostel Paulus. Das Gesetz zwingt dich, Jesus aber lebt dich. Deswegen sagt er in Kapitel 2, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und alles, was ich jetzt lebe, sagt er, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. In dem Vertrauen auf diesen Sohn Gottes will ich leben in dieser Welt. Und da erwartet uns was. Und er spricht davon, eben von diesem Erbe. Das ist sehr wichtig auch. Damit will ich schließen, auch mit diesen Gedanken. Und er sagt, ab Vers 26, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Das bedeutet, der Paulus hebt hier nicht die Geschlechterunterschiede auf und auch nicht die Standesunterschiede. Das wird manchmal missbraucht, auch dieses Wort. Da werden Geschlechterrollen aufgehoben, da haben wir jetzt gerade großes Problem auch in unserer Welt. Da werden Standesunterschiede aufgehoben, das hat der Sozialismus versucht und haben doch immer wieder Stände eingeführt. Der Mensch lebt in diesem Stand, in dem er einfach ist. Aber was aufgehoben wird, ist dieses Aufeinander-Niederschauen in der Gemeinde Jesu, im Leib Jesu. Im Leib Jesu sind wir Brüder und Schwestern in Christus. Und im Leib Jesu haben wir alle am gleichen Erbe Anteil, am gleichen Erbe. Nicht weniger und nicht mehr. Wir haben alle am gleichen Erbe Anteil, das Gott für uns bereitet hat in seiner ewigen Welt, von der Apostel Petrus spricht, ein Erbe, das nicht verwelkt, das nicht verdirbt und das wir eines Tages in Empfang nehmen. Und wäre schön, wenn wir da richtig tief reinschauen können in dieses Erbe. Aber wer das heute machen möchte, heute Nachmittag auch für sich, ne, lest mal diese letzten Kapitel der Offenbarung. Gott selbst wird unter ihnen sein und er wird ihr Licht sein. Und er selbst wird die Tränen abwischen. Und er selbst lädt ein, kommt her zu mir alle, die ihr durstig seid, und empfangt vom Wasser des Lebens umsonst. Das neue Jerusalem wird dieses Erbe sein, in dem es keine Tränen und kein Leid und kein Geschrei mehr gibt. Es wird das Erbe sein, 1. Johannes Kapitel 3. Wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist, und wir werden ihm gleichgestaltet werden. Und da kann man weitermachen und weitermachen. Und das wartet. Das ist schon da durch Christus, schon erworben durch sein Blut, dem Glauben und Vertrauen auf Christus, und das werde ich in Empfang nehmen. Derjenige, der ihm jetzt Glauben schenken darf, der ihm vertraut. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die ihm glauben, die ihm vertrauen, die Christus vertrauen. Christus, Christus. Nicht ihrer Kapazität zu glauben, sondern der Kapazität Jesu, mich zu erretten von meinen Unglauben. Wisst ihr? Nicht meiner Kapazität zu glauben, sondern der Kapazität, der Macht, der Kraft Jesu glauben, mich zu erretten von meinem Unglauben, von meinem Misstrauen ihm gegenüber. Denen gibt er ewiges Leben, dass sie nicht verloren gehen. Und dieses Christenleben ist keine Plage. Das ist keine Plage. Das ist ein Riesengeschenk. Das ist eine Freude. Und in aller Plage darf ich mich trotzdem freuen, weil Christus mir ein Erbe erworben hat, das mir niemand mehr nimmt. Denk mal nach, was ich wirklich in Christus habe. Und denk es zu Ende, die Geschichte. Denk es zu Ende, auch deine eigene Geschichte mit Jesus. Denk es zu Ende. Möge Gott uns segnen dabei. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Möglichkeit schenkst, den allmächtigen Schöpfer, unseren lieben Vater, zu nennen. Ich danke dir für dieses Geheimnis des Glaubens. Und dass es nicht drauf ankommt, um die Kapazität in mir irgendwie zu glauben, sondern wirklich um deine Macht, deine Kapazität, deine Fähigkeit, mich von meinen Unglauben zu retten. Dieses Vertrauen aufzubauen in unserem Leben, dieses Vertrauen auf den lebendigen Gott. Dieses Vertrauen auf dem, was wirklich am Kreuz von Golgatha geschehen ist, dass du für uns Menschen ans Kreuz gingst, alle Schuld der Welt bezahlt hast. Das Vertrauen darauf, dass durch diese Wiedergeburt im Heiligen Geist du in uns diese moralischen und ethischen Maßstäbe des Vaters hineinlegst und du in uns das auch auslebst in diese Welt hinein, Herr. Manchmal sogar entgegen unserer Natur. Aber wer kann dir widerstehen? Und lass uns diese Freude auch empfinden in dieser Aussage, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Herr, lass uns nicht so sehr an diesen Standesunterschieden herumdoktern in unserer heutigen Zeit, das sind wir auch so gefangen in unserer Gesellschaft, sondern lass uns mehr drauf schauen, staunen, dass es vor dir eben diese Unterschiede nicht mehr gibt in Bezug auf dieses Erbe, in dem Bezug auf das, was wir in Empfang nehmen dürfen, durch dich, Jesus. Leben, Vergebung, Gerechtigkeit, lebendige Hoffnung, ein ewiges Zuhause, in dem Gott selbst das Licht sein wird. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich preise dich, dass du den Abraham durchgeführt hast, durch diese vielen schwierigen Auf und Abs in seinem Leben. Aber du hast Wort gehalten. Und so wie du bei ihm Wort gehalten hast, hältst du genauso in unserem Leben Wort, indem du dich so verbürgst durch das Leben Jesu Christi in uns. Und dir sei Ehre, Jesus, in alle Ewigkeit. Amen.
Vielen Dank, Heinz. Wir möchten antworten mit